Ihr geliebte Gottes, freue mich sehr, heute Abend da bei euch in Bern zu sein und über das schönste und das wichtigste Thema zu reden, was es überhaupt gibt. Wir haben es gehört von Martin, die Liebe ist das Größte. Das hat der Apostel Paulus ganz klar deutlich gemacht. Und ich glaube, je mehr wir die Liebe Gottes dürfen erkennen, desto mehr sind wir überwältigt von dieser Liebe. Und desto mehr staunen wir auch darüber, dass er uns immer liebt. Ganz unabhängig davon, wie wir uns fühlen und wie viel wir geleistet haben oder wie viel wir versagt haben. Seine Liebe ist unendlich gross. Und es gibt gar nichts auf dieser ganzen Welt, im ganzen Universum, wo uns könnte trennen von dieser wunderbaren Gottesliebe. Und das ist einer von meinen Wünschen auch für euch und für mein Leben, dass wir diese Liebe immer mehr erkennen dürfen. Denn wenn wir sie, je mehr wir sie sehen und erfahren, desto mehr überwältigen sie uns und desto mehr brauchen wir eigentlich gar nichts mehr anders als die wunderbare Liebe. Bevor wir in 1. Korinther 13 einsteigen, möchte ich noch ein paar Gedanken sagen. Ich möchte mit einem Gedanken anfangen von Victor Marie Hugo. Er hat einmal gesagt, es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden. Geliebt um seiner selbst willen oder vielmehr trotz seiner selbst. Obwohl man voller Fehler und Schwachheiten ist, wenn man dann immer noch geliebt wird und man das spüren darf, ist das etwas Wunderbares. Die Erfahrung, geliebt zu werden, machen viele Menschen in unterschiedlichen Situationen. Da sind Kinder, die von ihren Eltern geliebt werden, das leider nicht alle. Da ist es verliebtes Paar, das erleben darf, wie die eigene Liebe erwidert wird. Auch bei guten Freunden, bei Geschwistern kann man das Verliebtsein spüren. Aber die Erfahrung, trotz seiner Selbstwillen geliebt zu werden, die ist nicht so häufig. Die Erfahrung kann man eigentlich erst dann machen, wenn uns jemand bedingungslos liebt, obwohl er alle unsere Fehler und Schwächen kennt. Das ist ja das Geniale, wenn wir mit jemandem zusammenkommen oder zusammen sind, wo wir wissen, der kennt mich durch und durch, der kennt meine ganzen Schwächen und der liebt mich trotzdem. Das ist etwas ganz Wunderbares. Also, es muss eine Person sein, von der wir absolut authentisch sein können, von der wir nichts verbergen müssen und die praktisch fast alles über mich weiss. Erst bei so einer Person, die mich durch und durch kennt und liebt, kann ich die Erfahrung machen, trotz meiner selbst Wille geliebt zu werden. Und unser Herr Jesus kennt uns ja durch und durch und er liebt uns unendlich. Er liebt uns auch, wenn wir einmal nicht mehr das leisten können, was wir gern würden für ihn leisten. Es gibt ja immer wieder Situationen, wo man merkt, eigentlich würde ich gern mehr für den Herr tun und aus irgendwelchen Gründen geht es nicht. Aber seine Liebe ist genau gleich gross da. Im Alltag erleben wir das nicht so oft, weil die meisten Menschen ihre Liebe zum Nächsten bewusst oder unbewusst an Bedingungen knüpfen. Sobald ich mich aber nur bedingt geliebt weiss, passe ich sehr gut auf, mich ganz zu öffnen. Weil ich weiss, dann bin ich auch verletzlich. Ich kann mich also nur dann ganz öffnen, wenn ich mich bedingungslos geliebt weiss. Oder ich öffne mich und nehme ganz bewusst in Kauf, dass ich vielleicht später mal verletzt werde. Jesus Christus hat sein Herz geöffnet. Er ist absolut authentisch gewesen, aber er ist auch massiv verletzt worden. Aber gerade durch sein Sterben ist das geöffnete und liebende Herz vom himmlischen Vater sichtbar geworden. Und weil er mich bedingungslos liebt, kann ich mich auch ihm gegenüber uneingeschränkt öffnen und vor ihm ganz authentisch sein. Das ist die Grundlage für eine wertvolle und innige Vertrautheit. Und diese Vertrautheit zwischen einem Menschenkind und seinem himmlischen Vater darf auch ein Vorbild sein für jede andere Liebesbeziehung, sei es jetzt in einer Ehe oder unter Geschwistern, wo auch immer, unter Freunden. Es geliebt werden, trotz seiner selbst, lässt sich in einer freundschaftlichen Beziehung und lässt in einer freundschaftlichen Beziehung eine ganz wunderbare Vertrautheit entstehen. Da, wo ich mit einem Freund oder einem Partner offen und liebevoll über alles reden kann, nicht offen und liebevoll über alles reden kann, da fehlt die Vertrautheit. Meistens passiert das da, wo wir uns vor der Reaktion von unserem Gegenüber fürchten. Wer sich fürchtet, wer Angst hat, offen und liebevoll mit seinem Freund oder Partner über gewisse Sachen zu reden, der fühlt sich praktisch meistens nur bedingt geliebt, also nicht bedingungslos geliebt. Und eine solche Situation ist ein Indiz dafür, dass die Liebe um seiner selbst willen noch nicht voll ausgewachsen ist. Es gibt nichts Vollkommeneres als bedingungslos zu lieben. Und das sollten wir immer wieder auch als Ziel vor Augen haben. Das ist unsere Bestimmung, dass wir bedingungslos vollkommen lieben. Zudem sind wir berufen, für das hat Gott uns geschaffen. Gott hat uns geschaffen als Beziehungswesen. Und eine erfüllte Beziehung findet nur da statt, wo auch die entsprechenden von der Liebe Gottes gefüllt sind. Und gerade im 13. Kapitel vom 1. Korintherbrief wird uns die Liebe ganz einmalig beschrieben. Bevor ich da einige Gedanken zu diesen 13 Versen weitergeben will, lese ich diesmal aus der neuen Genfer Übersetzung die 13 Vers. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im nur höchsten denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Die Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Und dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich, wie Kinder reden, dachte, wie Kinder denken und urteilte, wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Diesen überragenden Text könnte man in drei Abschnitte unterteilen. Die ersten drei, ich rede jetzt wieder Schweizerdeutsch, ja. Die ersten drei Vers, in denen wird deutlich gemacht, dass sogar die wertvollen Sachen, die Sachen, die wir brauchen, ohne Liebe absolut wertlos sind. Der zweite Teil zeigt uns das Wesen und Eigenschaften von der Liebe. Das ist Vers 4 bis 7. Und Vers 8 bis 13 macht deutlich, was bleibend ist und was endlich ist, macht deutlich, was vollkommen ist und was bruchstückhaft ist. Zuerst erwähnt der Paulus ganz wertvolle Sachen, die wir benötigen, damit wir geistlich wachsen können. Durch die Sprache können wir prophetische Rede verstehen, Geheimnis erfassen und in der Erkenntnis wachsen. Das sind alles Sachen, die erweitern unser Bewusstsein, auch unser Bewusstsein als Gotteskinder. Und es erweitert unser Bewusstsein über unsere wahre Identität und über unsere wahre Bestimmung. Mit diesen Sachen können wir aber auch beeindrucken, uns selber in den Vordergrund stellen. Und da, wo das passiert, verlieren die Sachen natürlich ihren Wert. Also wenn ich die wertvollen Sachen, die wir jetzt noch brauchen, benutze, um mich in den Vordergrund zu stellen, dann verliert das ihren Wert. Die geistlichen Gaben sind ganz wichtige Werkzeuge, die wir brauchen, aber die Werkzeuge werden nur dann richtig angewendet, wenn man es immer aus der Liebe heraus macht. Wenn ich zum Beispiel viel Erkenntnis besitze, sie aber ohne Liebe einsetze und benutze, dann geht es mir letztlich nur um eine Selbstdarstellung. Ich will versuchen, mit meiner Erkenntnis den anderen Eindruck zu vermitteln, dass die beeindruckt sind von mir. Und dann geht es letztlich nur um mich selber. Wenn wir lieben, dann versuchen wir die Erkenntnis so weiterzugeben, dass der andere durch die Erkenntnis wachsen darf. Jeder Egoismus trägt ja das Programm von der Einsamkeit und von der Gottesferne in sich. Und Gottesferne hat immer den Tod zur Folge. Alles, was aus dem Egoismus passiert, das könnte dann eben auch gute Sachen sein, äußerlich. Man hat das Gefühl, ja, das ist toll, was der für prophetische Reden hat, was der für Erkenntnis hat. Aber wenn es nicht aus der Liebe kommt, wenn es aus dem Egoismus kommt, dann führt es in die Einsamkeit. Sprach, prophetische Rede, Geheimnis und Erkenntnis werden erst durchs Fundament und durchs Motiv von der Liebe wirklich kostbar. Eigentlich ist es bei allem, was wir tun, den ganzen Tag. Wir können alles, was wir tun, den Tag durch und alles, was wir reden und alles, was wir denken, können wir mit dem Motiv von der Liebe machen oder aus Gewohnheit oder aus einem egoistischen Motiv raus, oder was auch immer, aus einem Pflichtgefühl raus. Jeder gute und vorbildliche Dienst kann man aus Pflicht machen oder er kann aus Liebe da werden. Die Pflicht, wir können uns immer wieder überlegen, wenn wir jetzt zum Beispiel Gemeinschaft haben, wenn wir Bibel lesen, wenn wir beten, egal was wir machen in Bezug auf Gott, können wir uns überlegen, mache ich jetzt das aus einem Pflichtgefühl heraus? Oder mache ich es aus der Liebe heraus? Ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich manchmal aus Pflicht bete. Dass ich manchmal aus Pflicht Bibel lese. Das ist nicht der richtige Ansatz. Pflicht berechnet immer. Oder Pflicht hat das Motiv von der Angst oder von der Belohnung. Also man macht etwas aus Pflicht, weil man Angst hat, das hat negative Konsequenzen, wenn ich Pflicht nicht erfülle. Also wenn ich jetzt die Bibel nicht lese und wenn ich nicht bete, dann könnte es sein, dass Gott mit mir verrückt ist und dass er mich straft. Dann macht man es aus Pflicht. Wenn man aber Gott liebt und sagt, ich möchte ihn immer mehr kennenlernen, ich möchte mit ihm Gemeinschaft haben, dann ist das etwas ganz anderes. Man kann also das gleiche Äußere kann man vollbringen aus Pflicht und die Pflicht basiert auf der Angst oder sie hat das Motiv von der Belohnung, dass man sagt, ich mache die Pflicht, damit ich belohnt werde, dass Gott mich belohnt. Die Liebe denkt ganz anders. Die Liebe rechnet nicht. Und die Liebe hat kein Motiv, sondern die Liebe ist das göttliche und somit höchste Motiv. Wir Menschen haben erst dann unsere göttliche Bestimmung bzw. unser göttliches Ziel erreicht, wenn unser ganzes Denken, Reden und Handeln nur noch vom Motiv der göttlichen Liebe bestimmt wird. Wenn ich mich selber prüfe, wie viele Gedanken das Motiv von der Selbstverwirklichung haben und wie viel von meinen Anstrengungen das Motiv von der Liebe haben, dann stelle ich mit einer gewissen Ernüchterung fest, dass das edle Motiv von der Liebe da und dort immer noch zu klein ist. Gott hat uns Menschen mit ganz besonderen Gaben ausgestattet. Wir haben Fähigkeiten, die sich zu einem ganz besonderen Segen auswirken. Sofern sie aus dem Motiv von der Liebe heraus praktiziert werden. Wenn Christen ihr grosses Bibelwissen dazu brauchen, um anderen zu zeigen, wie überlegen sie sind, dann ist das nicht aus der Liebe. Oder wenn Gläubige ihre besonderen Gnadengaben dazu brauchen, um ihren Geschwistern indirekt zu kommunizieren, dass sie eben etwas Besseres sind, dann wäre das lieblos und biblisch auch absolut falsch. Jegliche verbale oder auch nonverbale Versuche, sich selber als etwas Wertvolleres darzustellen, entwertet mein Gegenüber und entzieht ihm einen Teil von seiner Würde. Wir versuchen ja manchmal, uns selber als etwas besonders Wertvolles darzustellen. Und manchmal versuchen wir, uns als wertvoller darzustellen als andere. Und wenn wir das machen, tun wir den anderen entwerten und entziehen ihm die Würde, die er von Gott bekommen hat. Keiner von uns ist mehr oder weniger wert. Unser himmlischer Vater hat uns fehlerhaften und kleinen Menschen eine maximale Würde gegeben. Durch den Glauben und durch den uns geschenkten Heiligen Geist kommt ein Mensch eine Würde über und eine Identität von einem Gotteskind, die man nicht überbieten kann. Das ist die absolute, höchste Identität, die man haben kann, dass man ein Gotteskind sein kann, ein Sohn Gottes.
Der Auslöser von dieser Würde, die Gott uns geschenkt hat, ist die Liebe vom himmlischen Vater. Das lesen wir im 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe der Vater hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist seine Liebe, nicht weil wir so fromm sind, nicht weil wir so anständige Schweizer sind. Sind wir Gottes Kinder? Oder weil wir uns so bemüht haben, das Leben lang. Unsere Gotteskindschaft hat mit unserer Leistung überhaupt nichts zu tun. Auch nicht mit unserer frommen Leistung. Das ist ein absolutes Geschenk. Hundertprozentig. Die göttliche Liebe gibt auch dem, der scheinbar geringer ist, maximale Würde und dadurch auch einen grossen Wert. Wenn man das Wesen der göttlichen Liebe anschaut, dann könnte man über jede einzelne Eigenschaft einen ganzen Vortrag halten. Und man könnte über jeden Punkt stundenlang meditieren. Und trotzdem hat man die Liebe noch lange nicht erfasst. Gottes Liebe ist genauso unfassbar wie Gott selber. Trotzdem dürfen wir sie immer mehr kennenlernen. Und wenn wir die Aussagen über die göttliche Liebe hören, dann besteht manchmal Gefahr, dass man denkt, ja, hoffentlich merkt jetzt mein Nachbar, was bei ihm noch happert und was er noch lernen sollte. Aber das ist genau falsch. Richtig wäre, wenn sich jeder selber würde fragen, bei welchem Punkt muss oder darf ich noch dazu lernen? Wenn ich jetzt über die Eigenschaften und das Wesen der göttlichen Liebe rede, dann nehme ich nicht genau die Reihenfolge vom biblischen Text, sondern ich nehme zuerst das, was die Liebe ist und was sie tut. Und in einem zweiten Aspekt tue ich das aufzeigen, was die Liebe nicht ist und was sie nicht tut. Das ist ganz interessant. Es gibt 7 Eigenschaften, die die Liebe ist und was sie tut. Und 8 Eigenschaften, was sie nicht ist und was sie nicht tut. Und irgendwie hat mich das erinnert an ein Bild, wo in der Sprüche, glaube ich, heisst, von den Säulen von der Weisheit, da sind 7 Säulen rausgehauen worden, 7 Säulen. Wenn ich in einem Fels 7 Säulen raushaue, dann muss ich 8 Freiräume schaffen. Das heisst, ich muss 8 Höhlen rausmeißeln, damit ich 7 Säulen habe. Und genau das Bild ist mir irgendwo in den Sinn gekommen. Vielleicht habt ihr auch schon mal ein Bild gesehen von Petra, ja, da, von dieser Stadt aus dem Fels, also, wo man aus einem Fels rausgemeißelt hat. Und so ist es da, der Paulus meißelt das raus, was die Liebe nicht ist, damit das da steht und sichtbar wird, was die Liebe ist. Das erste Mal, was ist sie? Sie ist langmütig, geduldig. Das heisst, sie ist fähig zum geduldigen Warten. Wo kann man das besser lernen als beim Ehepartner, in der Familie, in der Gemeinde, wo man über Jahre mit den gleichen Leuten zusammen ist und wo man lange Zeit mit den gleichen Schwächen und Macken zu kämpfen hat? Da kann man das lernen, das langmütige, geduldige Warten. In unserer schnelllebigen Zeit fällt uns das geduldige Warten immer schwieriger. Aber genau das möchte uns Gott lernen. Denn auch er hat unsagbar viel Geduld mit uns. Zweitens, die Liebe ist mild und gütig. Milde und gütig. Also ich tue noch immer die möglichen Übersetzungen erwähnen. Also wenn ich sage, es steht im Griechischen steht auch Christus, das ist ein Begriff, aber das kann man übersetzen mit mild oder gütig. Und in dem Wort steckt aber auch noch etwas anderes drin, nämlich da steckt drin, dass die Liebe sich brauchbar macht. Die Liebe macht sich brauchbar für andere. Die heutige Gesellschaft macht eigentlich etwas anderes. Sie braucht, sie verbraucht und sie missbraucht. Und die Liebe macht das nicht. Die göttliche Liebe macht das Gegenteil. Sie macht sich selber so brauchbar, dass daraus echte Freude, Gemeinschaft und wahren Frieden kann entstehen. Dritter Punkt. Die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Es ist so wichtig, dass wir wahr werden. Wahr sein heisst auch authentisch sein. Und erst wenn wir wahr werden, treten wir ans Licht. Solange wir noch eine Maske anhaben, solange wir noch irgendwie ein Schauspiel spielen, sind wir noch nicht wahr und sind auch noch nicht ans Licht treten. Und erst wenn wir ans Licht treten, dann werden wir wahr und authentisch. Und das bedeutet aber auch, dass wir zu unseren Fehlern stehen und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich gesündigt, da habe ich verfehlt. Und wenn man das kann bekennen, wo man gesündigt hat, dann ist das als Licht gekommen und durch das wird man frei von dem, was einen belastet. Wenn man irgendwo eine verborgene Sünde hat und man die nicht bekennt, dann treibt man das mit sich um. Und es gibt Menschen, gläubige Menschen, die tragen Jahre, Jahrzehnte lang etwas mit sich um und können nie frei werden. Und die Liebe freut sich mit der Wahrheit. Sie freut sich, wenn auch einer zu dem steht, was er gemacht hat. Wie kann eine echte Liebesgemeinschaft ohne gegenseitiges Vertrauen segensreich existieren? Man kann nur dann authentisch sein, wenn man sich bedingungslos geliebt weiss. Und es gibt viele Menschen, die uns nicht bedingungslos lieben können. Eigentlich hat das ja gar kein Mensch, aber wir wissen, dass unser Herr Jesus uns bedingungslos liebt. Und darum dürfen wir auch wahr sein und authentisch sein. Viertens, Liebe erträgt alles. Man könnte auch übersetzen, sie bedeckt oder überdacht alles. Bereits im Alten Testament lesen wir in Sprüche 10, Vers 12, die Liebe deckt alle Vergehen zu. Also die Liebe tut zudecken. Sie tut nicht aufdecken, sondern sie tut zudecken. Jesus hat uns zudeckt mit seiner Gerechtigkeit. Er hat uns gereinigt mit seinem Blut. Er hat unsere Schuld entfernt und deckt uns ein, kleidet uns ein mit seiner Gerechtigkeit. Der Paulus schreibt, dass Gott der Welt die Übertretungen nicht zurechnet im 2. Korinther 5, 19. Und wenn er das schreibt, dann bedeutet das auch, dass Gott in dieser Welt seine geliebten und wertvollen Geschöpfe sieht und nicht die Schuld der Geschöpfe. Er sieht seine geliebten Geschöpfe und nicht die Schuld, weil die ist weg. Es ist allerdings nur deshalb möglich, weil Jesus die Schuld der ganzen Welt weggetragen hat, Johannes 1, 29. Jesus hat alles getragen und uns seine Gerechtigkeit angezogen und darum ist vor seinen Augen auch alles zugedeckt, wenn wir uns von ihm einkleiden lassen. So wie Gott uns jetzt in Jesus sieht und uns trägt, so dürfen auch wir lernen, einander mit allen Schwächen zu tragen. Wir dürfen auch lernen, Jesus im Brüder und in der Schwester zu sehen. Jesus im Brüder und in der Schwester. Und nicht mehr auf die äußere Verpackung. Ja, die äußere Verpackung ist so, wie wir nach außen erscheinen und was wir für vielleicht Vergaben haben. Aber Jesus im Bruder sehen und in der Schwester sehen, das ist wunderbar. Die Liebe glaubt alles. Aber was ist da damit gemeint? Damit ist keinesfalls gemeint, dass sie lichtgläubig ist. Die Liebe glaubt alles, was Gott gesagt hat. Nicht alles, was Menschen erzählen. Aber in dem Wort Glauben steckt auch das Wort Treue. Und so kann man auch übersetzen, die Liebe ist treu in Bezug auf alle. Gegenüber jedem ist die Liebe treu. Damit ist auch gemeint, dass der Liebende eben treu ist und allem glaubt, was Gott verheißen hat. Die Liebe, Treue und Vertrauen auf Gott kann man nicht trennen. Sobald sich jemand untreu verhaltet, ist er auch nicht mehr in der Liebe. Sechster Punkt. Liebe hofft und erwartet alles. Die göttliche Liebe kennt keine hoffnungslosen Fälle. Die Liebe hat keine Teilerwartung, dass sie sagt, ich erwarte nur so viel. Nein, sie erwartet alles. Für die Liebe ist es immer nur eine Frage der Zeit, bis Gott auch die einzelnen Geschöpfe erreicht. Darum erwartet sie alles und darum kann sie auch warten. In vielen zwischenmenschlichen Beziehungen muss jahrelang, jahrzehntelang gewartet werden. Und wir Menschen neigen dann dazu, auch von Gott nichts mehr zu erwarten. Doch wir dürfen jederzeit alles von ihm erwarten. Auch wenn unser himmlischer Vater eine andere Zeit hat und eine andere Verwirklichung plant. Seine Variante ist immer noch viel schöner und herrlicher als alle unsere Hoffnungen. Siebter Punkt. Die Liebe erduldet alles. Erdulden könnte man auch übersetzen mit ausharren. Und heisst eigentlich wörtlich darunter bleiben. Also, die Schwächen von einem Menschen können mit der Zeit eine sehr schwer ertragende Last werden. Viele wollen oder können dann diese Last nicht mehr tragen. Doch wenn man unter denen von Gott zuteilten Umständen bleibt und ihm vertraut, kann man seinen Nächsten, kann man den auch tragen und in der Liebe bleiben. Also das Ausharren ist etwas Wichtiges. Es bedeutet eben, dass man unter denen Umständen bleibt, die Gott einem zuteilt hat. Das bedeutet nicht, dass wir die Schwächen gutheissen, aber man macht die Liebe nicht davon abhängig, ob die Schwäche überwunden wird oder nicht. Nicht wenige Menschen wollen ihre Mitmenschen erziehen, damit sie genau so werden, wie wir uns das wünschen. Als Erziehungsmittel wird dann häufig der Liebesentzug angewendet und das ist vielfach der Anfang vom Ende. Ja, es ist im Prinzip Beziehungskatastrophe schlechthin. Zweiter Punkt, beziehungsweise im zweiten Abschnitt möchte ich zeigen, was die wahre göttliche Liebe nicht ist. Die Liebe ist nicht eifersüchtig oder neidisch, oder man könnte auch übersetzen, eifernd. Der Egoist, der ist eifersüchtig. Wenn er zum Beispiel erkennt, dass sein Bruder oder seine Schwester in irgendeiner Sache begabter ist als er selber. Der Liebende, der freut sich über die Stärken von seinem Nächsten. Und er erkennt darin eine wunderbare Ergänzung. Es gibt einen Haufen Punkte, wo ich denke, ja, das fehlt mir, das hätte ich auch gern, aber ich sehe es bei meinem Bruder, bei einer Schwester, die gab. Und dann sage ich, der Bruder, die Schwester, die ergänzt mit seiner Gabe auch das, wo mir fehlt. Und darüber kann ich mich freuen. Eine eifrige Haltung hat auch zur Folge, dass man für sich selber manipulierend handelt. Und das macht die Liebe nicht. Die Liebe manipuliert nicht und sie setzt auch niemand unter Druck. Zweiter Punkt, wo sie nicht ist, die Liebe tut nicht prahlen. Gemeint ist, sie geht nicht für sich selber umeinander und macht Werbung für sich, im Sinn von, ich bin dann die Größte. Das Denken und das Handeln von der Liebe ist davon geprägt, sich selber zu präsentieren und für sich einen Vorteil oder mehr Ehre zu suchen. Der Liebende denkt nicht an die Selbstverwirklichung, sondern der Liebende denkt an das Wohl von seinen Nächsten und an die Liebesverwirklichung. Der Gottliebende sucht allein seine Ehre. Ich suche die Ehre Gottes. Dritter Punkt, die Liebe bläht sich nicht auf, sie ist nicht aufblasen. Jeder, der sich aufblasst offenbart eigentlich ein mangelhaftes Sein, beziehungsweise eine mangelhafte Identität. Also, wenn ich mich aufblasen muss, dann muss ich den anderen zeigen, was ich bin, und mit dem mir deutlich, dass ich eigentlich entweder nicht weiss, was ich für eine Identität habe, oder ich habe eine mangelhafte Identität. Wenn ich die von Gott wertvolle Identität habe, nämlich die Identität des Gotteskind zu sein, dann kann ich ganz klein werden. Und ich kann mich dann auch unter alle anderen stellen, weil ich mich nicht mehr muss profilieren, weil ich habe schon die höchste Identität. Der Sohn Gottes hat das am Kreuz vorgelebt. Weil der himmlische Vater uns liebt, dürfen wir Gotteskinder sein, und darum haben wir die höchste Identität bekommen und müssen uns gar nicht mehr aufblähen. Also, liebe Geschwister, wenn ihr euch bewusst macht, dass ihr Gotteskinder seid, dann sind Minderwertigkeitsgefühle eigentlich fehl am Platz. Ein Gotteskind kann sagen, ich habe die höchste Identität, die es gibt. Ein Gotteskind sein ist mehr als Bundesrat sein. Und wenn man weiss, man hat höchste Identität, dann sind Minderwertigkeitsgefühle fehl am Platz. Wir selber können klein werden, wir können abnehmen, weil wir eine überaus grosse Identität haben, ohne dass wir bitter werden da dabei. Vierter Punkt. Die Liebe ist nicht unanständig. Sie verhalten sich nicht taktlos oder schamlos, rücksichtslos oder unschicklich. Weil die Liebe einfühlsam ist, sensitiv und empathisch, verhalten sie sich nie taktlos. Sie hat das Gespür dafür, was der Nächste erfreut und was ihn verletzt. Fünfter Punkt, Liebe ist nicht egoistisch, sie sucht nicht das Ihre. Sie ist nicht selbstsüchtig. Liebe ist frei von der Selbstsucht. Sie sucht nicht sich selber, sondern sie sucht das Verlorene, sie sucht das Verlassene, sie sucht das Einsame, um das mit Liebe zu beschenken. Der eigene Zustand ist für die Liebe nicht entscheidend, sondern die Rettung der Verlorenen. Die schönste und erfüllendste Gemeinschaft kommt da zustande, wo alle Glieder vollkommen lieben und von der Selbstsucht ganz befreit sind. Kommen wir zu Punkt 6. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Das heisst, wörtlich scharf machen oder zum Zorn reizen. Bitterkeit und Zorn entsteht bei mir immer da, wo ich mich verletzt oder entwertet oder missbraucht fühle. Und diese Gefühle können nur dann entstehen, wo ich mein eigenes Wohlbefinden, meine eigene Ehre oder mein Gewinn, wenn der im Vordergrund steht, dann entstehen diese Gefühle. Auch wenn ich als Mensch aus Fleisch und Blut immer wieder mit diesen Gefühlen konfrontiert wird, so muss ich doch die Empfindungen mein Denken nicht dominieren, weil ich je länger, je mehr die Liebe Gottes zu mir erkennen darf. Und jetzt kommt eine ganz wunderbare Eigenschaft. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Liebe, Gott ist die Liebe, lesen wir in 1. Johannes 4,8. Und Gott, die Liebe, rechnet das Böse nicht zu. Und es ist etwas Wunderbares, wenn auch wir Menschen werden, die das Böse nicht mehr zurechnen. Das gehört mitunter zu der herausragendsten Eigenschaft der Liebe. Und ich glaube, dass wir Christen das noch viel zu wenig erfasst haben. Wenn wir einander begegnen, dann kommt uns oft noch in den Sinn, ja, der hat mich mal vor einem Jahr beleidigt oder der hat mich verletzt oder der hat mir das. Das heisst, man hat irgendwo im Hinterstübli, da hat man immer so ein Schuldenkonto. Und eigentlich geht es ja gar nicht darum, dass man ein Schuldenkonto führt, sondern dass man eben das Böse gar nicht zurechnet. Und wenn wir, Wenn wir das dürfen, dann hat das ganz positive Auswirkungen. Das Böse nicht zurechnen. Mein Großvater hat damals so lustig gesagt, also wenn mich jemand beleidigen will, dann muss er es mir vorher sagen, sonst merke ich es gar nicht. Und das ist ein Stück weit das. Ich habe bei meinem Großvater das wirklich erleben dürfen. Er war einer, der das Böse nicht zugerechnet hat. Wer Böses zurechnet, der vergibt nicht. Der lebt noch nicht aus der Vergebung. Der wird bitter. Und er entwertet sein Gegenüber. Achter Punkt. Sie freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit. Die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, weil die Ungerechtigkeit die Rechte und Bedürfnisse vom Nächsten missachtet. Und darüber kann sich die Liebe nicht freuen. Die Liebe freut sich über Gerechtigkeit und die Liebe Gottes hat dafür gesorgt, dass wir mit der Gerechtigkeit Gottes beschenkt werden. Ich komme zum letzten Teil. Die Liebe vergeht gar nie. Sie bleibt bestehen. Sie wird alles zu seiner Zeit erfüllen. Sie ist das unvergänglich Vollkommene, das einem göttlichen Ziel entsprechende. Man könnte auch übersetzen, das Vollendungsgemäße. Viele wertvolle Sachen werden wir in der Vollendung nicht mehr benötigen. Wenn Gott alles in allen ist, braucht es keine Zungenrede mehr, keine Prophetie und keine Erkenntnis mehr, keine göttliche Information mehr, weil dann Gott und somit auch die Liebe von allen vollständig erkannt wird. Der Zustand, der beschreibt uns der Jeremia in Jeremia 31, Vers 34. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, er kennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Jetzt sehen wir nur ein Teil, jetzt sehen wir nur wie ein Puzzle. Durch das Bruchstückhafte können wir in unserer Beschränktheit das Göttliche nur erahnen, ein Stück und ein Stück weit erkennen und glauben. Durch das wächst unser Vertrauen und somit auch unsere Beziehung zu Gott. Aber nur schon der kleine Teil von der Erkenntnis Gottes kann uns total überwältigen und faszinieren. Ich stelle mir es so vor, wenn man ein riesiges Puzzle macht, zum Beispiel mit 5000 Teilen. Ich habe noch nie so ein grosses Puzzle gemacht. Aber bis man da mal zwei Teile findet, die passen bei 5000, geht es unglaublich lang. Und wenn man dann mal so 4, 5, 6, 8, 10 Puzzle beieinander hat von 5000, dann hat man schon eine grosse Freude und denkt, wow, was ich da gesehen habe, was ich da schon zusammengebracht habe. Es ist trotzdem noch ganz ein kleiner Teil vom ganzen Puzzle. Und wenn dann das ganze Puzzle fertig ist, dann sieht man das ganze Bild. Und so stelle ich es mir heute ein Stück weit vor. Heute sehen wir so einen kleinen Teil von einem Puzzle und wenn wir bei Gott sind, sehen wir alles. Sobald es vollkommen gekommen ist, brauchen wir die Teilstücke nicht mehr, weil das Ganze da ist. Wer das ganze Bild sieht, muss nicht mehr studieren, wo jedes einzelne Puzzleteil hinkommt. In Christus ist uns alles geschenkt, sagt der Apostel Paulus im Römer 8,32. Und er tut dann das noch genauer definieren in 1. Korinther 3,22. Uns ist alles geschenkt, die Welt, das Leben, der Tod. Uns gehört sogar der Tod. Gegenwärtiges und zukünftiges, alles gehört uns. Wer sieht, wie Gott sieht, wird so sein, wie er ist. Das lesen wir im 1. Johannes 3, Vers 2. Unsere jetzige Schau ist mit dem Begreifen von einem Unmündigen vergleichbar, von einem Kind. Ein Kind ist unmündig und heisst eigentlich genau wörtlich übersetzt nicht wortfähig. Ein Kind redet halt und urteilt ohne vollkommene Gesamtheit. Schau. Und wer geistlich mündig geworden ist, beurteilt alles aus der Sicht der Gesamtschau. Und dann werden wir auch alles unvollkommene Denken, Reden und Urteilen abgeleitet haben. Zum heutigen Zeitpunkt existieren für uns nur unscharfe und existiert ein unscharfes und bruchstückhaftes Erkennen. Wenn wir dann einmal beim Herr, vor dem Herr stehen oder knündeln, werden wir alles von oben her erkennen, so wie Gott uns jetzt von oben her anschaut. Unsere heutige Schau ist mit dem Blick in einen unscharfen Spiegel zu vergleichen. Dortmal im Altertum war ein Spiegel eine Metallscheibe, eine Matte, und da war ein relativ unscharfes Bild. Das war noch nicht so wie heute. Das war alles verschwommen, aber es war auch Spiegelverkehr. Und da steckt auch ein grosses Geheimnis drin. Treue oder Glauben, also Treue und Glauben ist das gleiche Wort im Griechischen, Erwartung oder Hoffnung und Liebe, sie werden nie aufhören. Wenn alles, was wir denken, reden und tun, von dieser göttlichen Liebe bestimmt sein wird, dann sind wir so vollkommen, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist, und dann sind wir am Ziel in der Vollendung. Jesus hat uns nämlich das Ziel vorgegeben, wo er gesagt hat, in Matthäus 5, 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist das Ziel, dass wir so vollkommen werden, wie der himmlische Vater vollkommen ist. Dann wird Gott alles in uns sein und jede Zelle von unserem Dasein wird zu 100% mit dieser göttlichen Liebe erfüllt sein. Und dann wird Gott alles in allem sein. Und das ist wunderbar, weil dann jeder total mit dieser göttlichen Liebe erfüllt sein wird. Und das ist eigentlich die ewige Herrlichkeit, wenn wir alle zu 100% mit dieser göttlichen Liebe erfüllt sind und wenn jeder nur noch das Wohl vom Nächsten sucht und nicht mehr an sich selber denkt. Wir können uns noch gar nicht vorstellen, wie schön das sein wird. Ja, ich möchte noch beten. Treuer himmlischer Vater, wir möchten dir ganz herzlich danken, dass wir einen Gott von der Liebe haben dürfen. Dass du die vollkommene Liebe bist und dass du uns Gott offenbart hast, wie die Liebe ist. Natürlich können wir heute sie nur zu einem Teil erkennen, aber das, was wir jetzt schon erkennen von deiner Liebe, ist so wunderbar, dass wir einfach nur staunen können. Und einmal werden wir deine Liebe in seiner ganzen Grösse erkennen. Und wir freuen uns jetzt schon drauf. Und ich bitte dich ganz besonders, dass du uns das immer mehr aufschlüssest, dass wir immer mehr dürfen mit unserer Seele, mit unserem Herz erkennen, ja, mit unserem ganzen Wesen, wie herrlich deine Liebe ist, und uns dürfen darüber freuen und so fröhlich unseren Weg gehen. Danke, dass du jetzt auch der Abend da bist und mit uns in die kommende Zeit gehst. Amen.
Ich wünsche euch einen schönen Abend. Danke euch fürs Kommen und auch, dass ihr gut heimkommt. Und freue mich schon, euch nächste Woche wieder zu sehen. Danke.